Kommen auch von meiner Seite und wir machen weiter mit den Sendschreiben aus der Offenbarung. Ich habe es wieder nicht geschafft, zwei Städte hinzukriegen. Es bleibt wieder bei einer Stadt. Wir gehen also sozusagen langsam in einzelnen Schritten voran. Und ich am Anfang einfach noch mal eine kurze Wiederholung, auch für die, die zum ersten Mal das heute mitkriegen. Es geht in der Offenbarung, wie in Offenbarung 1, Vers 3 steht: Glücklich ist, wer diese Worte liest, hört und danach handelt. Es ist die Kombination. Das Lesen, das Hören, also das eigentlich innerliche Aufnehmen und dann eine Wirkung, die sich daraus entfaltet. Das muss zusammenspielen. Wenn man einfach nur liest und hört und sagt, ist nett und man geht wieder und so weiter, das ist nicht das, worum es geht. Es geht auch um dieses, was es in seinem Leben bewirkt. Die Sendschreiben selbst vom Inhalt her haben immer den gleichen Aufbau. Erstmal, wer wird angesprochen? Name der Gemeinde. Heute ist Thyatira dran, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und dann kommt, von wem stammt es? Das ist in der Regel Jesus, der sich in unterschiedlichen Herrlichkeiten seiner selbst darstellt, was auch schon immer ein bisschen aussagt, wie freundlich, wie nett kommt er an oder auch nicht. Dann gibt es ein Lob für die Gemeinde. Was macht die Gemeinde Gutes? Was ist hervorzuheben? Dann, was ist eigentlich zu verbessern? Der sogenannte Tadel. Was muss man tun? Das Handeln. Und dann eben auch kommt häufig Konsequenzen. Wenn du das nicht machst, was passiert dann? Und dann nochmal der Aufruf, auf den Geist hören. Und genau dieses auf den Geist hören, da bitte ich euch auch einfach, er hat keine Lust heute, es wirklich selber zu hören. Also das Lesen und Hören, das machen wir hier gemeinsam. Da gehen wir das Ganze durch. Aber es geht dann darum, dass man sagt, was nehme ich mit? Was sagt der Geist mir? Weil er spricht in euer Leben hinein. Euer Leben ist anders wie mein Leben. Das eures Nachbarn ist anders wie des anderen. Und deswegen ist das individuell. Gott ist individuell mit euch unterwegs. Und deswegen gibt es diese Tabelle. Einfach mal eine Frage, wer hat sie mitgebracht, wer sie schon hat? Hey, schön, schön, ja super. Ja, und da ist die letzte Spalte, dient dazu, genau reinzuschreiben, was man selber wahrnimmt. Weil es gibt ein Problem. Wenn du es hier nicht gleich aufschreibst und wenn du den Zettel nicht dabei hast, dann reicht es auch, wenn du es dir so einfach aufschreibst. Das, was du vielleicht hier wahrnimmst, ein Gedanke, der dir kommt, etwas, was von Gott, vom Geist dir geschenkt wird. Wenn du das nicht notierst, es gibt Untersuchungen, innerhalb von 72 Stunden hast du 90 bis 95% vergessen. Ganz normale Prozedur. Also schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Denn sonst ist es weg. Und es ist was Wertvolles. Manchmal nicht unbedingt etwas Angenehmes. Das muss es nicht sein. Wenn Gott zu dir spricht, ist es nicht immer unbedingt etwas, wo du sagst, Juhu. Es führt zum Juhu. Aber im Moment kann es manchmal auch sein, muss das wirklich sein? Ja, für alle, die sozusagen jetzt zuschauen und sagen, hey, so ein Blatt habe ich nicht. Im Internet, im YouTube-Video gibt es unterhalb des Videos, gibt es Text, da gibt es so einen Knopf Mehr anzeigen. Dann kommt dort ein Hyperlink, wird angezeigt und von diesem Hyperlink aus, wenn er drauf klickt, dann wird eine PDF-Datei geladen. Das ist genau dieses Dokument, da klickt er drauf und dann wird dieses Dokument da entsprechend angezeigt. Und das ist genau dann diese Tabelle, die ihr euch da laden könnt. Könnt ihr auch im Nachgang zu Hause machen, das bleibt da vorhanden. Und heute machen wir Thyatira und wir sind auf der Halbzeit. Von sieben Schreiben sind wir heute bei Schreiben 4, also genau in der Mitte. Und wir gucken uns mal an, wo wir da sind. Das ist also wieder die Sicht auf die, was heute Türkei ist. Ihr kennt da die Inseln vielleicht Lesbos und unten Samos, Patmos. Und von Patmos aus, hier unten, da war Johannes, der hat das Ganze geschrieben. Und die ersten drei Städte hatten wir uns angesagt. Bei Ephesus war die Aussage, kehrt zurück zu euren ersten Werken, zu eurer ersten Liebe im Glauben, die Begeisterung. Dann Smyrna, da war die Aussage nach dem Motto, haltet durch, es wird nicht einfach, aber bitte. Deswegen habe ich da so diesen Gewichtsheber von halte fest. Und dann Pergamum, das war schon nicht mehr ganz so gut. Da hieß es, ihr habt dort einige Lehrer, nee, einige Lehren, wo Menschen diesen Lehren folgen, die nicht so ganz passen. Und heute gehen wir nach Thyatira. Da habe ich das gleiche Symbol eigentlich hingemacht, nochmal mit so einem Dächelchen, weil jetzt geht es nicht mehr um falsche Lehren, sondern jetzt ist das Ganze noch eine Stufe weiter. Jetzt haben wir auch die Lehrer dabei, die damit unterwegs sind. Und da wollen wir heute drauf gucken. So, Thyatira, was lässt sich über die Stadt sagen? Erstens mal, es lag dort, wo zwei wichtige Straßen sich kreuzten. Das heißt, sie waren so wie so ein Handelszentrum. Die Stadt selbst ist jetzt nicht so groß und nicht so bedeutend wie zum Beispiel Ephesus, was wir hatten als Hafenstadt. Wir sind auch im Landesinneren. Das heißt, die Stadt ist nicht mehr so extrem, hat nicht so viele tolle Bauwerke und Tempel und Sonstiges. Das ist alles da weniger vorhanden. Aber es gibt dort ganz viel Handwerk. In Wolle, in Leinen, also Kleidung. Und es gibt Färber. Und Färber finde ich ganz interessant, weil es kommt aus dieser Stadt Thyatira auch jemand, der den ersten Hauskreis in Europa gegründet hat. Und das ist nämlich Lydia. Lydia traf Paulus in Philippi. Und da hieß es, es war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Und das ist ganz interessant, weil wir in Thyatira dann auch sehen, dort gab es eben Färber. Und sie hat sozusagen mit Purpur, mit diesem Farbstoff, dort wohl gehandelt und kam genau aus der Stadt. Die Stadt ist dann noch für etwas später bekannt geworden, vermutlich eines der Hauptzentren des sogenannten Montanismus. Das war dann so ungefähr 200 nach Christus, was dort entstanden ist. Dort entstand in der Gegend eine neue Figur, der hieß Montanus, und der sah sich als den Parakletos, der in der Bibel verheißen wird. Jesus sagt ja bei seiner Himmelfahrt, ich muss gehen, damit der Paraklet, der Tröster zu euch kommt, damit ich ihn euch senden kann. Und das verstehen wir ja heute unter Heiligen Geist. Und der Montanus sagte, nee, ich bin das. Der Geist spricht durch mich. Und ich sag euch mal, wo es lang geht. Da sind wir voll angekommen in dem Thema, ein Lehrer, der sagt, bindet euch an mich, ich sage euch, was ist. Ganz wichtig, ihr dürft euch auch nicht an mich binden, sondern bindet euch bitte an Gottes Wort. Wenn das, was ich sage, richtig ist, dann ist es schön. Aber wenn ich das sage, was falsch ist, und ihr könnt in der Bibel nachlesen, dass das, was ich sage, falsch ist, dann bitte ich auch euch um Korrektur. Das ist ganz wichtig, weil sonst gehe ich falsch und ziehe vielleicht sogar noch Leute mit. Und hier der Montanus, da ist wirklich was entstanden. Die Bewegung ging über mehrere Jahrhunderte. Erst so ungefähr 400 nach Christus gab es dann ein entsprechendes Konzil, wo gesagt wurde, so, jetzt ist Schluss. Das war also eine richtig große Bewegung. Und es gibt diese Effekte heute noch genauso. Sie ist damit nicht weg gewesen. So, steigen wir mal in Schreiben ein. Also, schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, sagt Jesus. Jesus diktiert hier wirklich, was in der Bibel auch schon etwas Besonderes ist, dass wir nicht davon sagen, wir haben einen Augenzeugen, der etwas berichtet. Natürlich haben wir hier auch Johannes, der dabei war, aber Jesus sagt konkret, schreibe das. Also eigentlich ist es eine Stufe weiter, dass wir hier Worte haben, die Jesus an die Gemeinden richtet, die Jesus an uns richtet, an dich, an mich direkt. Und das ist das Schöne, finde ich, daran. So, seine Vorstellung. Der Sohn Gottes, dessen Augen wie lodernde Flammen brennen und dessen Füße wie leuchtendes Gold glänzen, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich finde das heftig. So die Vorstellung von jemand, dessen Augen wie Feuer sind. Also da habe ich so Assoziationen mit Horrormovies und so. Also ich finde das etwas Bedrohliches. Die Augen an sich kann man deuten im Sinne von, Jesus schaut sehr genau hin, er sieht alles, es entgeht ihm nichts, was da passiert, wäre eine mögliche Interpretation. Und die Füße im Sinne von leuchtendes Gold, er steht auf der Wahrheit, er steht auf etwas sehr Reinem, etwas, Gold hat ja auch das Thema, ist rostet nicht, ist nicht in dem Sinne vergänglich, deswegen edles Metall, ist also etwas nicht Vergängliches, das ist sein Standpunkt. Und das kann man so da reindeuten. Aber das sind sozusagen jetzt Interpretationen. Gehen wir mal weiter. Ich kenne, ich weiß. Das ist sozusagen das übliche Lob der Gemeinde. Und ich habe den Satz erstmal so gelesen. Ich kenne dein Tun, dein Leben, dein Glauben, dein Dienen, deine Geduld. Und ich weiß, dass du heute noch mehr tust als früher. Nach dem Motto, wie der Amerikaner so schön sagt, pat on the back, also so kleine Schulterklopfen, hast du ganz gut gemacht. Deswegen dachte ich auch im ersten Moment, okay, ich vergebe mal so nur ein Herzchen. Das ist jetzt nicht so besonders. Und dann habe ich noch verschiedenes anderes gelesen und dann wurde mir langsam bewusst, was da eigentlich steht. Und ich habe dann mal die Elberfelder Übersetzung rausgeholt. Und da steht, ich kenne deine Werke, deine Liebe, dein Glauben, dein Dienst, das ist dein Ausharren. Und jetzt kommt es ganz interessant. Und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Kommt da irgendwas? Ja? Also, finde ich toll, wenn das kommt, weil wir hatten in Ephesus hatten wir einen anderen Spruch. In Ephesus hatten wir die effektive Aufforderung, kehre zurück zu deinen ersten Werken, zu deiner ersten Liebe. Und Jesus sagt hier der Gemeinde, ihr seid bei eurer ersten Liebe und sie ist sogar noch mehr geworden. Das ist ein unglaublich großes Lob, weil das genau, was in Ephesus als das bezeichnet wird, was ihr falsch macht, wird hier gesagt, das macht ihr genau richtig. Ihr seid richtig unterwegs. Ihr seid unterwegs in eurer ersten Liebe, brennend sozusagen für Jesus. Ihr seid, es wird noch mehr, ihr steigert euch da rein. Es ist richtig eine Vertiefung des Glaubens, eine Vertiefung der sozusagen auch des Dienstes, der Diakonie in dem Ort, was ihr im Ort vielleicht tut, der Liebe. Also es ist eigentlich ein unheimlich großes Lob und deswegen habe ich gleich mal erst ein zweites Herzchen dahin gemacht. Ich hoffe, es hat bei den nachfolgenden Folien auch weitergezogen. Das wird sich dann zeigen. Also die Gemeinde Thyatira wächst und das ist richtig gut. Aber, und jetzt kommt das, der größte Block von allen Sendschreiben ist hier der kritische Block. Da geht es richtig zur Sache. Einen Vorwurf muss ich dir machen. Du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Zügellosigkeit, zum Essen von Götzenopferfleisch. Ich habe ihr Zeit gelassen, ihre Einstellung zu ändern, doch sie weigert sich. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und alle, die Sex mit ihr hatten, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie ändern ihre Einstellung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder werde ich nicht am Leben lassen. Sie müssen sterben. Heftige Aussage. Deswegen habe ich da auch nochmal so ein Schwert hingemacht. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben. Nicht verborgen bleiben, das ist jetzt gerade wieder so der Bezug zu den Augen. Und dass ich jedem von euch das gebe, was er verdient. Auch eine interessante Aussage, weil man eigentlich sagt, hey, ich denke, Christentum ist geschenkt. Ich muss mir nicht etwas verdienen. Ein interessanter Sprachgebrauch hier. Steigen wir mal ein, was da drin ist. Also es ist erstmal ganz interessant zu beobachten, wenn man die Stadt Pergamon, die wir letztes Mal hatten, sieht. Dort wurden Menschen angeklagt, die in der Gemeinde sind und dass sie zugelassen werden, die eine falsche Lehre in sich tragen. Die Lehre der Nikolaiten war dort, die sozusagen sagen, ich bin geistlich gerettet. Was ich mit dem Körper mache, ist alles egal. Sind wir also auch schnell bei sexueller Unmoral. Und auch Biliam, der auch sozusagen gesagt hat, hey, ihr könnt so ein bisschen freier das gestalten, wie ihr das wollt. So, in Thyatira ist eine Steigerung davon da. Denn da sind nicht nur Leute da, die eine falsche Lehre in sich tragen, sondern sie verkünden es anderes. Sie versuchen, andere zu überzeugen. Sie versuchen zu verführen, wie da steht. Sie verführt mit ihrer Lehre andere in eine falsche Richtung. Ob die Frau jetzt wirklich Isabel hieß oder ob dieser Name auch Programm ist, im Alten Testament, so etwa 700, 800 vor Christus, gab es auch eine Frau Isabel. Das war die Frau von dem damals König Ahab, der im Nordreich Israels herrschte. Und die Isabel kam sozusagen aus einem anderen Volksstamm, aus einem anderen Land und brachte ihre Götter mit und verführte eigentlich alle in eine andere Glaubensrichtung. Sie war auch jemand, der eine enorme Ausstrahlung hatte, eine enorme Wirkung, sogar auf ihren Mann. Den hat sie auch immer nach dem Motto, als ob sie ihm vorstand. Ja, weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Ahab, der wollte ja mal dann einen Weinberg gerne von jemandem kaufen, weil der so schön war und so direkt vor seiner Terrasse lag. Und er hat gesagt, nee, mache ich nicht, weil eigentlich auch es so vorgeschrieben ist, dass wir das nicht tun. Und dann war Ahab ganz traurig, kam zurück und Isabel hat so gesagt, was ist denn mit dir los? Sagt er, ja, der will mir nicht sein Weinberg verkaufen. Und dann sagte Isabel, ich mache das für dich. Holte falsche Zeugen, sorgte dafür, dass er dargestellt wird als jemand, der Gott leugnet. Der Weinbesitzer wurde rausgebracht, wurde gesteinigt, war tot. Und Ahab konnte sich den Weinberg nehmen. Alles gelöst. nicht unbedingt in der Art, wie Gott das gerne möchte. So, jetzt dieser Name Isabel taucht hier plötzlich wieder auf, was dann als Programm sagt, da ist was falsch. Und es ist eine starke Persönlichkeit, weil sie viele Leute in der Gemeinde mit beeinflusst in eine falsche Lehre. Das ist also das eine. Die Frage ist jetzt, wussten die Leute nicht besser, was denn wahr ist? Und da gibt es, finde ich, einen großen Unterschied, wenn wir jetzt wieder zurückschauen auf Ephesus, wo es heißt, kehrt zurück zu eurer ersten Liebe. Da wurde gleichzeitig gesagt, ihr wisst sehr genau, was die Lehre ist. Da gab es keine falsche Lehre. Das heißt, da war die Wahrheit bekannt, aber die Liebe fehlte. Und wenn du mit Wahrheit ohne Liebe unterwegs bist, dann kannst du sehr hart werden, weil das dann auch zu einer Gesetzlichkeit führen kann. Du musst dies, du musst das, du musst das. Das stimmt von der Lehre, aber wie du es transportierst, wie du es dem anderen, deinem Nächsten entgegenbringst, kann wirklich wie eine Peitsche wirken. Wie man so schön sagt, jeder Ratschlag ist letztendlich ein Schlag. Und jetzt in Thyatira hatten wir anscheinend das Umgekehrte. Die Gemeinde wird gelobt, weil sie in ihren ersten Werken ist, weil sie in dieser brennenden Liebe ist, aber anscheinend hat sie die Wahrheit verloren. Und da kann etwas noch Schlimmeres passieren, wenn du nämlich dann ganz liebevoll überall unterwegs bist. Das kann man bezeichnen als eine falsch verstandene Toleranz. Alles ist gut, jeder darf machen, was er will, überhaupt kein Problem, macht, was ihr wollt, ist alles perfekt, ich habe euch alle lieb. Und Liebe heißt, jedem das zuzugestehen, was er möchte, ihn das machen zu lassen, ein kleines Kind auf die Straße laufen lassen, weil es das so gerne möchte. Und wenn es halt vom Auto überfahren ist, aber es war doch glücklich, als es auf die Straße lief. Ich übertreibe maßlos, aber ihr merkt, es muss Grenzen geben. Ansonsten entsteht ein Problem. Und wenn ich diese Grenzen loslasse, dann habe ich an der einen Stelle habe ich etwas wie Toleranz, aber wenn ich diese Toleranz zu groß mache, dann kann mir auch wirklich Wahrheit verloren gehen. Dann kann mir der Boden weggehen, dann stehe ich nicht mehr auf goldenen Füßen wie Jesus, sondern dann stehe ich irgendwo plötzlich mitten im Dreck. Und das ist schon etwas, wo wir drauf achten müssen. Nun ist das Interessante, wenn ich mit solchen falschen Lehren unterwegs bin, das hat ja schon eine gewisse Wirkung. Falsche Propheten, gucken wir mal da ein bisschen genauer drauf. Falsche Propheten heißt falsche Lehrer. Prophetie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Prophetie denke ich persönlich immer sehr schnell an die Zukunft vorhersagen. Etwas vorhersagen, was passieren wird. Das ist aber in der Bibel längst nicht immer so gemeint. Prophetisch reden heißt letztendlich das Wort Gottes verkünden. Und wenn jemand aus der Bibel etwas liest und darüber etwas sagt, ist das auch Prophetie. Und das ist der größere Anteil an Prophetie, den es in der Bibel gibt, als eine Zukunftsvorhersage. Das heißt, wenn ich hier oben aus dem Wort Gottes rede, ist das eigentlich prophetisch lehren. Nun kann das, was ich sage, kann falsch sein. Und jetzt geht es genau darum, was ist denn richtig? Und da schreibt Paulus in Epheser 2,20, ihr, das ist also, spricht er zu der Gemeinde, wir sind auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was ist das Fundament der Apostel und der Propheten? Nichts anderes als die Bibel. Das heißt, eine Gemeinde muss gegründet sein auf die Bibel, was wir als Gottes Wort bezeichnen. Und das ist erstmal das Fundament der Gemeinde. Wenn wir das verlassen, weil wir etwas anderes nehmen, haben wir ein Problem. Dann verlassen wir sozusagen die goldene Erde in dem Sinne und gehen in den Dreck. So, und dann sagt Paulus auch nochmal ganz deutlich, niemand darf ein anderes Fundament legen als das, was auf Jesus Christus gebaut ist. Nur auf ihn fundiert, auf dem Wort Gottes, Christus wird ja als Wort bezeichnet, darf das sein. Und er schreibt sogar in Galater 1,8, nicht einmal wir selbst oder wenn ein Engel aus dem Himmel spricht, der darf euch irgendein anderes Evangelium verkünden, das darf es einfach nicht geben. Und wer das tut, wer ein anderes Evangelium verkündet, der soll verflucht sein. Also das sind sehr deutliche Worte, wo er sagt, da geht's lang. Nun, und jetzt ist das Interessante, jetzt gibt es Leute, die sind wirklich fähig, die haben Gaben, Wunder zu machen. Wunder der Heilung. Wenn jemand heilt, dann sagt man plötzlich, Mensch, mit dem muss Gott unterwegs sein. Und wir erkennen das ja auch im Johannes 3, ja, wo Nikodemus zu Christus geht und sagt, keiner kann die Werke tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Da ist was dran. Aber wenn jemand Wunder tut und sich trotzdem nicht mehr an die Maßstäbe der Bibel hält, dann ist was falsch gewickelt. Wunder können auch noch aus einer anderen Quelle kommen. Und Paulus schreibt in dem Zusammenhang auch, Jesus Christus sagt das selbst, Entschuldigung, Matthäus 7, 22, wo er diese Geschichte macht, wo Leute zu ihm kommen später und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen sogar Wunder getan? Jesus sagt ihnen, sorry, ich kenne euch nicht. Das, was ihr gemacht habt, ist nicht von mir. Und noch später sagt er, es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. Und sie werden sich durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen, legitimieren. Hört auf mich, denn meine Wunder sind da und deswegen ist das, was ich sage, auch richtig. Und da sagt er, und sie würden sogar die Auserwählten verführen. Also wir müssen aufpassen, dass Wunder nicht unbedingt immer das Mittel sind, zu sagen, daran erkenne ich. Auch sozusagen, wenn irgendwo plötzlich eine Veranstaltung ist, bei dem ganz viele Leute kommen, kann man sagen, hey, da gehen so viele hin, da muss was dran sein. Ja, ist durchaus richtig. Aber in welcher Reihenfolge? Und dazu vielleicht einfach diese Grafik. Und wenn ihr etwas mitnehmen wollt von heute, würde ich euch das gerne als Bild mitgeben. Wir haben das Thema Theologie. Das wäre jetzt sozusagen das Wort Gottes. Und wir haben das Thema Erfahrung. Was erlebe ich in der Welt? Und ganz wichtig dabei ist, wenn ich eine Erkenntnis habe aus der Bibel, muss das auch irgendwie in eine Erfahrung ins Leben reingreifen. Theologie braucht Erfahrung. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Die Theologie, die ich habe, prüft die Erfahrung. Mein Bild vom Glauben, mein Bild von Gott darf nicht aus der Erfahrung geprägt werden. Und das gibt es auch, dass man sagt, das, was ich erfahre, daraus ziehe ich meine Theologie. Dann spielt sozusagen das Thema Gefühl und alles bestimmt die Grundlage meines Glaubens. Und das ist gefährlich. Das darf nicht der Fall sein. Dann sind wir zum Beispiel bei den Montanus, der sagt, hey, ich habe erfahren, dass ich der Paraklet bin, aus mir spricht der Heilige Geist, ihr müsst mir zuhören, was ich sage. Vergesst die Bibel, denn ich habe die direkte Botschaft von Gott. Das wird gefährlich. Und deswegen ist immer wichtig zu prüfen, was aus der Theologie, sprich aus dem Wort Gottes kommt. Aber die Erfahrung ist ein wichtiger Baustein, der die Theologie bestätigen kann, der daraus erfolgt. Wenn ich nur Wissen habe und keine Erfahrung, dann sind wir bei diesem Thema Wissen ohne Liebe, ohne das Ganze. Es muss etwas passieren. Es muss etwas im Leben sichtbar werden, was aus dem Glauben besteht. Wenn ich glaube, werde ich ein neuer Mensch, dann verändert sich etwas in meinem Leben, dann verändert sich etwas, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mich in dieser Welt benehme. Und wenn da nichts passiert, wenn ich lese, aber ich mache mit meinem Leben genauso weiter, wie es ist, da stimmt dann auch etwas nicht. Aber Anfangspunkt, Grundlage, das Fundament muss Wort Gottes sein. Das ist ganz wichtig. Und es wird an der Bibel an verschiedensten Stellen gewarnt. Aber auch eine umgekehrte Warnung, auch eine Prophetie, eine Aussage und hier sogar eine Zukunftsvorhersage kann falsch verstanden werden, falsch interpretiert werden. Da müssen wir auch vorsichtig sein. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus kommt und er ist ja langsam gedanklich unterwegs. Hey, ich bin unterwegs, ich soll nach Rom zu der Gemeinde hin. Und er kommt zurück nach Jerusalem, da ist gerade so ein bisschen eine Streitfrage unterwegs und er sagt, ich möchte nach Jerusalem reingehen. Und dann kommt ein Prophet, ein angesehener, anerkannter Prophet, kein falscher Prophet, Agabus, kommt an und sagt, du, ich habe da was erfahren, weil wenn du hier jetzt weitergehst, dann wirst du gefesselt und das ist alles nicht gut, du wirst ausgeliefert werden, das wird ganz schlimm. Und die erste Interpretation, die dann kommt, ist, oh, als wir das hörten, baten wir dringend, geh bitte nicht nach Jerusalem hoch, das wird ganz schlimm. Die Prophetie war nicht falsch, Paulus wurde ja festgenommen. Aber die Aussage der Prophetie hieß nicht, gehe nicht hoch. Paulus hatte den ganz klaren Auftrag, du gehst nach Rom. Wenn eine Festnahme dazugehört, okay, und das sagt Paulus dann auch, warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen. Ich bin sogar bereit, im Namen unseres Herrn zu sterben. Und dann haben alle gesagt, okay, dann geh halt hin, Gottes Wille geschehe. Aber ganz interessant, eine Prophetie, die erstmal klingt von, oh, du solltest da besser nicht hingehen, heißt aber nicht inhaltlich, dass er auch nicht hingehen soll. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dieses Verstehen auch aus dem Wort Gottes, wie interpretieren wir das? Da gibt es einen gewissen Freiraum, eine gewisse Unschärfe. Ganz wichtig an dem Zusammenhang ist immer, wenn ein Prophet ein echter Prophet ist, wird er die Menschen immer zu Gott hinführen, nicht von Gott weg zu etwas anderem. Das ist schon ganz wichtig. Und das ist eben das Wichtige, dass wir dann versuchen, Jahwe zu folgen. Aber um dieses zu machen, ist es wichtig, dass ich mich selber damit beschäftige. Dass ich nicht einfach nur komme und höre und sage, okay, nehme ich mit, sondern dass ich vielleicht nachlese, dass ich prüfe. Was sagt der Geist mir selbst für euer Leben? Und wenn ihr merkt, da ist plötzlich eine Wahnsinnsdiskrepanz zwischen dem, was ihr daraus versteht und dem, was ich daraus verstehe, dann muss es nicht automatisch heißen, ich habe recht. Wir haben in letzter Zeit in den Themenabenden haben wir viel über doch sehr intensive und heikle Themen gesprochen. Und ich finde das im Moment sagenhaft. Wir sind in der Jugend mit unterwegs. Wir kommen mit dem Thema praktisch nicht vorwärts. Dass wir das, was wir hier sozusagen als Erwachsene an einem Abend gemacht haben, da sind wir jetzt nach zwei Abenden nicht durch. Warum? Weil richtig heftig diskutiert wird. Und das ist richtig. Das ist wichtig. Weil wir einander gegenseitig schleifen. Wir sind alle Könige und Priester. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir getauft sind, dürfen wir im Namen unseres Gottes reden. Wir dürfen prophetisch reden. Jeder. Und das heißt, wir müssen einander gegenseitig schleifen. Mein Vorteil ist, dass ich entsprechend Zeit habe, mich mit dem Wort auseinanderzusetzen, dass ich das alles ein bisschen auseinanderziehen kann. Aber ich bin ein Mensch wie ihr. Und ich kann völlig daneben liegen. Und dann ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen und das vor allen Dingen auch ansprechen. Das ist der Kritikpunkt, dass falsche Propheten zugelassen werden und nichts dagegen unternommen wird. Es einfach hingenommen wird. Passt schon, ist schon egal. Hier steht, jener Prophet muss getötet werden. Bitte nicht so wörtlich nehmen, das macht Jesus dann schon. Steht zumindest so in der Offenbarung, wir sind hier im Alten Testament. Aber ganz klar, du sollst das Böse aus deiner Mitte beseitigen. Dieser Wort kann jetzt gleich verstanden werden nach dem Motto, wir schmeißen die Leute raus. Nein, das Böse, die Lehre. Bei einem Lehrer wird es dann interessanter. Das ist schon etwas härter auch zu sehen. Wie erkenne ich einen falschen Propheten? Erstens mal ganz interessant, wer nicht befolgt, was ein Prophet sagt, dem wird Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Also wenn jemand prophetisch redet, aus der Bibel redet, hat das, wenn ich glaube, ein Gewicht, auch etwas zu tun. Aber wenn dieser Prophet nun Sachen sagt, die auch nicht eintreffen, das im Sinne jetzt von Zukunftsvorhersage, dann spielt er keine Rolle. Da musst du auch nicht zuhören. Und genauso würde ich sagen, wenn jemand prophetisch aus der Bibel redet, es aber sehr deutlich wird, dass das, was er sagt, mit der Bibel nichts zu tun hat, dann solltest du auch einfach nicht zuhören. Aber dazu musst du selber auch ein Bild daraus haben. Deswegen ist es so wichtig, selbst zu schauen, was nehme ich mit, was lese ich vielleicht nochmal nach daraus und nicht einfach nur alles hinzunehmen. Wie gesagt, nochmal das, einfach nochmal kurze Erinnerung, nicht bitte aus der Erfahrung, nicht aus dem Gefühl, deine theologische Überzeugung aufsetzen, sondern aus dem Wort Gottes. Und die Erfahrung ist eine Bestätigung und eine Ergänzung dazu. Interessant ist dann noch zu sehen, was in Thyatira noch dabei ist, dass es nämlich auch eine Gruppe gibt, die dieser Lehre nicht folgt und die sehr deutlich sagen, das ist nicht richtig und dass dem auch nicht nachgehen. Aber anscheinend unternimmt diese Gruppe auch nichts dagegen. Wir haben einfach zwei Gruppen in der Gemeinde, die Lehrerin ist irgendwie unterwegs und irgendwie läuft das und alle halten den Mund. Und das kam bei mir dann nur so das Gefühl auf, eigentlich eine gespaltene Gemeinde. Wir haben Leute, die dem Lehrer oder der Lehrerin folgen. Wir haben Leute, die sagen, das ist alles Quatsch. Aber keiner macht etwas. Es wird einfach so, man ist halt zusammen, Man sitzt zusammen, man ist eine Gemeinschaft und doch ist man es nicht, weil man eigentlich getrennt ist. Deswegen ist es wichtig, dass man das zur Sprache bringt, dass man darüber spricht, dass man diskutiert, dass in Liebe, nicht ohne die Liebe wie in Ephesus, wo sozusagen die erste Liebe weg war und wir nur noch an der Wahrheit irgendwie kämpfen und es dann zu einem Kampf wird, der uns zerstört. Es soll zu einer Diskussion miteinander werden, die einander aufbaut, die einander zu Gott hinführt. Und zu Gott hinführen heißt immer, dass die Liebe wächst. Die Liebe füreinander und die Wahrheit wächst, aber in Kombination. Wenn aber nicht, gibt es in diesem Schreiben nicht. Ganz interessant. Jesus schreitet hier schon komplett ein, weil er sagt, ich werde sie aufs Krankenbett werfen und alle die, die mit ihr zusammen unterwegs sind. Und Isabels Kinder, die sozusagen ihr folgen, werde ich nicht am Leben lassen. Kann er wirklich sagen, hier ist Jesus aber ganz schön gnadenlos unterwegs mit dem, was er schreibt. Aber bitte erkennt, dass auch hier überall Worte der Gnade in dem Text vorhanden sind. Ich habe ihr Zeit gelassen, dass sie sich ändert. Sie weigert sich aber. Sie will es einfach nicht. Klares Bekenntnis, ist mir egal, will ich nicht, ich bleibe dabei. Und auch die, die mit ihr gehen, sagt Jesus auch, wenn sie sich ändern, wenn sie umkehren, dann werde ich nicht gegen sie vorgehen. Interessant ist aber, dass Jesus hier schon unterwegs ist und nicht sagt, wenn aber nicht, sondern er schreitet ein. Wir sind schon eine Stufe weiter. So, dann kommt wieder sozusagen, wer überwindet, die Verheißung. Wer den Kampf besteht und das tut, was ich will, dem werde ich Macht über die Völker geben. Und dann geht es so weiter. Und dann werden verschiedene Begriffe. Ich verleihe ihm die Macht, die auch von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dafür werde ich ihm den Morgenstern geben. Das gebe ich euch jetzt einfach mal mit. Guckt mal selber nach, was ihr zum Morgenstern findet. Sozusagen selber mal schauen. Ich löse das jetzt nicht auf. Wir haben ein Lied, Morgenstern heißt es, auch ein sehr schönes Lied. Aber guckt einfach mal, was ihr zum Morgenstern findet. Ja, und nochmal, das kommt hier interessanterweise am Ende, sonst kommt es ja davor. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Notiert euch bitte, was ihr hier in dem Ganzen für euch gefunden habt, was ihr für einen Gedanken habt, wo ihr sagt, hey, den finde ich interessant. Schreibt euch das auf, nehmt das mit. In unserer Tabelle, Thyatira ist auch so ein Plus-Minus-Fall. Es gibt dieses unheimlich Gute mit dem Lob am Anfang, wachsen im Glauben in der ersten Liebe, was wirklich ein unglaublich schönes Lob ist. Aber es gibt eben diese spaltende Irrlehre oder Irrlehrer gibt es dort und die werden einfach geduldet, es wird nichts gemacht. Und was nehme ich für mich mit? Ja, halte die Irrlehre rein, kehre um, dulde keine Irrlehrer. Und das ist schon meine tiefe Überzeugung, gerade aus diesen Offenbarungsschritten. Dieses Thema, wenn jemand eine andere Überzeugung hat, dann kann man einfach miteinander gehen und darüber reden. Wenn jemand aber anfängt, diese aus meiner Sicht wirklich falsche Überzeugung in die Gemeinde hineinzutragen als Lehrer, dann werde ich wirklich aktiv, weil das darf ich nicht zulassen. Und das entnehme ich aus diesem Offenbarungsschreiben sehr deutlich. Wenn jemand als Lehrer auftritt, trägt er eine größere Verantwortung. Das steht an anderer Stelle in den Paulusbriefen ebenso. Und ich trage die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich das in der Gemeinde nicht zulassen darf. Das ist meine Verantwortung und auch die der Gemeindeleitung. Wichtig ist, was nimmst du mit? Zusammenfassend, diese Toleranz gegenüber allem, das Gefühl, wenn ich nun jemand kritisiere, dann bin ich nicht mehr liebend unterwegs. Das ist ab einer gewissen Grenze falsch. Das ist nämlich dann Liebe ohne Wahrheit. Und das wird von Jesus als Tod bezeichnet. Eine Gemeinde braucht Glaube an die Wahrheit. Aber dieser Glaube an die Wahrheit sollte immer mit Liebe durchgeführt werden. Und als ich die drei Begriffe aufgeschrieben habe, da musste ich sofort denken an sola fide, sola scriptura, sola gratia. Da sind wir bei den Worten von Luther, der auch nichts anderes gemacht hat, als die damalige Zeit zurückzubringen zu der Bibel, zu dem Wort Gottes und sagen, hey, das ist der Kern. Nimm mal den ganzen anderen Sachen raus, die da alle dazugekommen sind. Nimm mal nur das. Sola scriptura, aber eben mit Liebe, Gnade und Glaube. Und dann landest du bei Solus Christus. Christus ist der Weg. Er hat auch die Wahrheit verkündet, wurde dafür angefeindet, wurde dafür getötet, gekreuzigt. Aber er hat es in Liebe gemacht, er hat es aber in Deutlichkeit gemacht. Und gegenüber den Lehrern, den Pharisäern und den Schriftgelehrten war er sehr deutlich. Gegenüber den Menschen war er in unheimlicher Liebe und Verbundenheit. Und einfach nochmal als Erinnerung dieses Bild. Erfahrung, Gefühl, Wunder, ja. Aber macht das nicht zur Grundlage eures Glaubens. Und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns hilfst, Wahrheiten zu erkennen, dass du uns die Offenheit gibst, es anzusprechen, das in Liebe zu tun. Dass du uns den Mut und die Kraft schenkst, uns gegenseitig in deinem Wort zu schleifen, dass wir uns gegenseitig alle helfen, näher zu dir kommen, dass wir uns helfen, zu dir weitere Schritte zu gehen, nicht von dir weg, dass wir das erkennen und dass wir Menschen in Freundlichkeit und in Liebe den Weg zu dir zeigen dürfen. Ebenso Leute, die gar nicht in unserer Gemeinde tun, wie wir das mit dem Alpha-Kurs machen möchten. Und ich bitte dich einfach, dass du diesen Kurs auch segnest und dass du ihn füllst, dass dein Haus voll werde. Hilf uns dabei, das zu tun. Gib uns das Geschenk, das machen zu dürfen. Und schenk uns die Liebe, das brennende Herz, diese erste Liebe, von der du immer sprichst, dass wir diese in uns nicht erkalten lassen. Amen.